Börsenradio Network AG.
Nutzen Sie die Chancen der Zukunft. Der von Tobel Channel.
Hallo, mein Name ist Carsten Stork. Ich bin Index Advisor des DCX, das Dynamic Commodity Index, ein aktiv gemanagtes Zertifikat, das sich fast ausschließlich mit Rohstoffen beschäftigt.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Heute geht es um Hormuz, Hurricane und heiße Meere, also um Rohstoffe zwischen Wetterkarte und Weltpolitik. Trotz Bemühungen um ein Kriegsende ist es in der Nacht zu einem neuen Schlagabtausch zwischen dem Iran und USA gekommen. Beide Seiten greifen Stützpunkte an, Handelsschiffe. In Kuwait gab es Einschläge, Iran feuert auf Bahrain und Kuwait. USA attackieren iranische Insel Keshrem. Ja, wir sagen schnell, die Straße von Hormuz ist dicht, aber für den Markt zählt ja genauer, was fließt denn wirklich noch? Was ist Schlagzeile und was ist im Ölpreis eigentlich schon eingepreist? Also wie viel Öl ist da wirklich in diesem Nadelöhr noch rauszuholen oder kann man drumherum navigieren?
Wer mich kennt und verfolgt hat, wie mein Narrativ ist die letzten Wochen und Monate, der weiß, dass ich niemals davon überzeugt war, dass wir da zu einem schnellen Abschluss oder zu einem schnellen Friedensschluss kommen. Das bestätigt sich eigentlich jeden Tag aufs Neue. Ich denke, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo zwei große Themen nicht gelöst sind aktuell. Das eine ist das Uran, das der Iran hat. Der Iran verfügt ja über angeblich bis zu 60% angereichertes Uran. Und das hätten die Amerikaner gerne aus dem Iran draußen, weil sie eben gemeinsam mit den Israelis Angst haben, dass hier eine Bombe gebaut wird. Da ist man Welten auseinander. Es hat jetzt Gerüchte gegeben, dass möglicherweise China die Herrschaft über dieses Uran übernehmen könnte. Aber auch das halte ich eigentlich für eher schwierig und ausgeschlossen. Und das zweite ist die Straße von Hormuz, die, glaube ich, gar nicht so, wie der Konflikt angefangen hat, im Fokus war. Dahingehend, dass die Amerikaner sich gedacht haben, naja gut, wir probieren mal, wir legen mal los und dann schauen wir, was passiert. Die Iraner haben jetzt eigentlich festgestellt, dass sie die Straße von Hormuz mehr als kontrollieren. Das heißt, sie kontrollieren ca. 20% des globalen Ölmarktes, wenn man so möchte, 20% des globalen LNGs. Und ich denke, dass das eher dazu geführt hat, aktuell aufgrund der Situation, wie sie ist, dass die Amerikaner keine Fortschritte erzielen, dass eine weitere Straße, eine weitere Meerenge in den Fokus gerät und das ist die Meerenge von Bab el-Mandeb, wo Ähnliches zu erwarten sein könnte wie bei der Straße von Hormuz. Da reden wir zwar nicht über 20% des Verkehrs, aber wir reden über 10% des Verkehrs und insgesamt wären dann 30% des weltweiten Ölhandels eigentlich eingeschränkt.
Also ist Hormuz gerade die teuerste Ampel der Welt sozusagen?
Definitiv. Also ich glaube schon, dass sich die Vereinigten Staaten massiv verschätzt haben. Wie gesagt, man hat uns ja ursprünglich vor einem Jahr beim 12-Tage-Krieg im Juni 2025 erzählt, dass alles gelöst ist mit den Bombardements, die der Iran abbekommen hat, dass es keine Stellen mehr gibt, wo Uran produziert werden kann etc. und dass auch ein Großteil der Waffen vernichtet wurde. Das hat sich ja als Humbug herausgestellt, weil sonst hätten wir nicht den Konflikt, der jetzt am 27. Februar begonnen hat. Uns wurde damals gesagt, das dauert 4 bis 6 Wochen. Und was haben wir jetzt? Das haben wir Juni. Also wir sind jetzt in Woche 12 oder Woche 13 schon. Also ich sehe da eigentlich momentan kein gutes Auskommen für Donald Trump.
Warum ist eigentlich der Ölpreis, wenn du von 20% und 30% sprichst, trotz dieser roten Ampel und dieser Eskalation und des Krieges, warum ist der Ölpreis eigentlich derzeit ja um 100 rum, mal 105 rauf, jetzt gerade ein bisschen drunter? Warum ist der Ölpreis nicht bei 120, 130, 150 Dollar?
Ja, weil ich glaube, der Markt hat immer noch die Hoffnung, dass das gelöst werden kann. Und das ist ja auch das Narrativ, das die westliche Presse versucht, den Investoren zu verkaufen. Immer noch. Wir lesen ja jeden Tag von Donald Trump selber initiierte Neuigkeiten, die er über seine eigene Social-Media-Plattform postet, dass wir unmittelbar vor einem Friedensschluss stehen, was ja eigentlich widerlegbar ist in dem Sinne, dass das schon seit Wochen, Monaten so geht und dass eigentlich nichts weitergeht. Ja. Der Markt glaubt ihm das, ist total faszinierend, dass er das immer wieder schafft, aber ich glaube, dass seine Kredibilität nachlässt. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir noch Ölpreise sehen, die weit über 100 Dollar gehen. weil ich glaube, dass die Situation, wie ich eingangs erwähnt habe, ich glaube nicht, dass die in wenigen Tagen oder wenigen Wochen schon gelöst sein wird. Plus, wir haben natürlich das Problem, dass er, also Donald Trump jetzt, er steht natürlich vor den Midterm-Wahlen in den USA. Das heißt, er hat zwei große Themen. Das eine große Thema, das er hat, mit dem er arbeiten muss, ist der hohe Benzinpreis. Wir haben mittlerweile durchschnittliche Benzinpreise in den USA von weit über $4 pro Gallone. Wir waren, wie er das Amt angetreten hat, bei ungefähr $2 die Gallone. Also das hat sich mehr als verdoppelt. Plus, er hat noch den positiven Faktor, dass die Aktienmärkte am All-Time-High sind. Ja, und wir wissen, dass die Wähler in den USA auf diese zwei Dinge besonders Wert legen. Hohe Aktienkurse und niedrige Benzinpreise. Das eine hat er nicht, das andere hat er. Die Frage ist, ob die Aktienkurse irgendwann oder die Aktienmärkte irgendwann von der Realität eingeholt werden und die Aktienmärkte realisieren, dass eben diese Auswirkungen im Nahen Osten doch gravierender sind, als das momentan vom Markt so wahrgenommen wird.
Also hat das schon Folgen für die Weltwirtschaft? Langsam wird es wahrgenommen, trotzdem die Rekorde an den Börsen. Passt nicht wirklich gut zusammen. Ja, ist denn noch genügend Öl irgendwo da auf der Welt? Und wie viel lässt sich eigentlich durch eine Pipeline leiten, damit man nicht eben durch die Straße von Hormuz fahren muss?
Also dazu kann ich ein Beispiel geben. Also zunächst einmal die Frage, ist noch genug Öl da? Da sind die Nachrichten, die wir bekommen, auch unterschiedlich. Auf der einen Seite haben wir massive Entnahmen der Ölreserven weltweit, auch in den USA. Zum Thema Pipeline kann ich ein gutes Beispiel geben, den UAE. Ich bin ja hier im Nahen Osten und lebe also in den Vereinigten Emiraten. Denen ist es gelungen, also die haben eine Pipeline, die von Abu Dhabi nach Fujairah geht. Das umgeht die Straße von Hormuz. Und viele von den Zuhörern werden ja wissen, dass die UAE vor wenigen Wochen die OPEC verlassen hat. Wir hatten ursprünglich eine Kapazität in dieser Pipeline von 1,8 Millionen Barrels pro Tag. Und diese Kapazität wurde jetzt schon auf weit über 3 Millionen erhöht. Also ja, die Antwort ist ja, Öl findet immer seinen Weg. Aber es wird eine Zeit lang dauern. Ich glaube auch, dass die Krise irgendwann gelöst sein wird, dahingehend, dass eben Umwege geschaffen werden oder neue Wege gefunden werden, die genutzt werden können für eben Rohstoffe, Erdöl, für LNG. Aber es wird seine Zeit dauern. Und bis dahin, glaube ich, haben wir leider das Tal der Tränen noch nicht komplett hinter uns gelassen.
Jetzt hast du eine Zahl genannt, aber ich tue mir schwer, die einzuordnen. 1,8 Millionen, 3 Millionen Barrel pro Tag. Ist das viel? Ist das wenig? Hast du vielleicht einen Vergleich, damit man das versteht?
Also wir produzieren am Tag 104 Millionen Barrel und wir brauchen ungefähr 103 Millionen 500.000. Also wir haben diese Diskrepanz, die wir haben, sind 500.000 Barrel pro Tag und das macht den Markt ja so fragil. Und das war das, was mich so erstaunt hat, eigentlich schon letztes Jahr, wenn du dich erinnerst, im Dezember, wir haben ja Ölpreise gesehen von knapp $50 pro Barrel oder $55 pro Barrel. Und die großen Investmentbanken haben ja geschrieben von der Superglut und dass wir eine Überversorgung haben etc. Aber Fakt ist, das Gleichgewicht ist eigentlich total fragil, weil wenn man sieht, 500.000 Barrels am Tag als Differenz zwischen Angebot und Nachfrage, für mich ist das klar, dass die Ölpreise eigentlich nur nach oben gehen können.
Es geht ja auch um Geldeinnahmen für die Ölstaaten. Du hast es erwähnt, du lebst dort, du bist in Dubai. Ich weiß noch, wir haben telefoniert, als der Krieg begonnen hat, am 28. Februar, da sind die Bomben gefallen und die Raketen. Ja, ist denn bei euch Frieden oder wie ist das jetzt noch? Ich meine, wenn man jetzt hört, auf Bahrain, auf Kuwait, sind wieder irgendwelche Drohnen unterwegs.
Wir haben in der Tat seit Mitte April haben wir ja offiziell den Waffenstillstand, der zwischen dem Iran und den USA beschlossen wurde. Bei uns hat es eine Woche länger gedauert. Also wir haben nicht unmittelbar nach dem Waffenstillstand Ruhe gehabt, sondern es war noch eine Woche, wo es weitergegangen ist. Seitdem ist es relativ ruhig. Ich glaube, wir hatten die letzten Vorfälle vor ungefähr 2 Wochen. Aber seitdem ist es wirklich ruhig und ja, also das Land versucht, dem geordneten Leben wieder nachzugehen.
Was heißt ruhig? Oder wenn es nicht ruhig ist, was passiert dann? Wie werdet ihr informiert? Per Handy irgendwie oder?
Wir werden in der Tat, also ja, wir werden per Handy informiert, immer dort, wo quasi eine unmittelbare Bedrohung wäre oder ist, kriegt man eine Nachricht aufs Handy, die auch relativ laut ist. Das kann man auch nicht ausmachen.
Ja, und was passiert dann? Ich meine, du kriegst die Meldung auf dem Handy, aber dann, ich meine, du hast ja keine Bunker. Was machst du dann?
Du kannst, also es wird dann mehr oder weniger aufgefordert, zu Hause zu bleiben, also in seinem Wohnbereich zu bleiben und das Haus halt nicht zu verlassen. Und das macht man dann auch so. Also da hält sich auch jeder dran. Also es geht total geordnet ab, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, wer eine Tiefgarage hat, vielleicht kann dann mal da reinsteigen. Wie ist das Leben? Ist das irgendwie eine Mischung aus Normalität, nur die Touristen fehlen? Also sind die Restaurants leer? Dubai war ja auch ein sehr starker Touristenort.
Ja, also ich muss jetzt fairerweise sagen, dass die Hotels eigentlich ganz gut besucht sind, liegt aber in erster Linie, glaube ich, daran, dass es hier einen Begriff gibt, der neu geschaffen wurde, die sogenannte Staycation. Und zwar nimmt man quasi Menschen, die hier leben, denen gibt man bestimmte Angebote, dass die mal für ein paar Tage in ein Hotel gehen, um einfach zu chillen, was auch okay ist. Und wir hatten ja letzte Woche den höchsten Feiertag, den höchsten arabischen Feiertag, und da waren die Hotels auf jeden Fall voll. Der Flughafen ist gut besucht, keine Frage. Was so ein bisschen fehlt, sind internationale Touristen, die wahrscheinlich aus Europa kommen, würde ich jetzt mal vermuten. Das merkt man an der Frequenz. Aber an sich ist das Leben jetzt hier in keinster Weise eingeschränkt. Also das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Im Gegenteil, ja, es läuft alles, geht alles seinen normalen Gang und läuft seinen normalen Weg.
Schöner Begriff. Staycation. Wieder was gelernt. Wie ist es mit den Restaurants? Die sind dann normal besucht dann, oder?
Ja, auch. Also, wie gesagt, ich muss jetzt gestehen, dass ich jetzt in der letzten Zeit nicht so oft unterwegs war.
Du magst Stay at Home sozusagen, okay.
Genau, richtig. Aber ich würde es beim nächsten Mal, wenn wir wieder sprechen, Peter, dann gebe ich ein Update dazu, wie es in den Restaurants ist.
Machen wir weiter mit Gold. Warum ist der Goldpreis seit dem Irankrieg nicht durch die Decke gegangen? Gold ist ja der Krisenklassiker und diesmal wirkt es eher wie ein sicherer Hafen mit Parkplatzsuche.
Ja, da hast du absolut recht, aber ich glaube, das hängt in erster Linie damit zusammen, dass Gold eigentlich als, wie soll ich sagen, als Safe Haven Asset geopolitisch seine Wirkung nicht verloren hat. Was dazugekommen ist, ist, dass wir in der Tat eine massive Änderung der Zinsen gehabt haben in den letzten Wochen und Monaten, seit der Irankrieg oder die Krise im Nahen Osten ausgebrochen ist. Und vorzugsweise natürlich in den USA, was wir sehen, ist, dass die Fed Funds, also die kurzfristigen Zinsen, nicht nur die langfristigen Zinsen sind ja gestiegen, aber dass auch die kurzfristige Zinserwartung, die vor wenigen Wochen oder sagen wir mal zu Beginn des Jahres noch dahingehend ausgerichtet waren, dass wir massive Zinssenkungen in den USA sehen, nämlich bis um 50, 75 Basispunkte, das hat sich komplett gewandelt. Das letzte Mal, wie ich jetzt geschaut habe am Wochenende, geht der Markt momentan eher davon aus, dass die Zinsen mal bis in den Herbst hinein in den USA gleich bleiben. Also sprich, wir sind bei einem Zinsband von 350 bis 375 Basispunkten. Und der Markt rechnet mittlerweile sogar mit Zinserhöhungen. Und das ist natürlich Gift für Gold. Gold hat halt auch, wie gesagt, hat schon einen Charme, aber du musst es halt irgendwo hinlegen und du zahlst dafür. Es wirft keine Zinsen ab, ja. Und dahingehend kann ich das nachvollziehen, dass es momentan nicht so performt, wie es performt hat. Was mir gut gefallen hat, ist, dass wir im ersten Quartal, ich habe mir die Zentralbankenkäufe im Gold mal angesehen, und im ersten Quartal 2026 war der Zukauf von Zentralbanken weltweit größer als in jedem einzelnen Quartal 2025. Und das war ja vermeintlich ein Jahr, wo Zentralbanken viel Gold gekauft haben. Also natürlich gibt es immer wieder Gerüchte, dass einzelne Zentralbanken momentan Kasse machen, den Goldpreis nutzen, die Höhe des Goldpreises nutzen. Die türkische Zentralbank hat es bestätigt, dass sie größere Mengen verkauft hat. In Russland sind es Gerüchte, dass die auch mehr oder weniger Teil abgegeben haben. Aber die Nettozahlen sagen, dass wir Zukäufe gesehen haben im ersten Quartal, und das macht mich eigentlich positiv. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir ab Sommer wieder steigende Kurse sehen.
Okay, ja, wie tradest du in deinem DCX-Index dann, Gold und Öl?
Öl ist eine Trading-Position momentan. Da bin ich in beiden großen Sorten long, WTI wie Brent. Ich habe auch nachgekauft letzten Freitag, wie es nochmal so stark nach unten gegangen ist. Ganz einfach deswegen, weil ich das Narrativ von Donald Trump nicht nachvollziehen kann. Ich habe mir dann auch letzte Woche wieder seine Pressekonferenz angeschaut. Also wie gesagt, ich kann daraus keine vernünftigen Schlüsse ziehen. Und für mich ist das ein klares Zeichen, dass der Ölpreis eigentlich nochmal steigen muss. Beim Gold ist es so, das ist eine Grundposition. Also mit der bin ich eigentlich super happy. Die würde ich jetzt auch nicht großartig traden, sondern das ist einfach etwas, das legt man sich rein. Das muss eine Beimischung sein. Ich finde, das gehört in jedes Depot hinein. Wenn du die Metalle wirklich oder Edelmetalle wirklich dann traden willst, dann bist du im Silber aktiv. Das habe ich auch gemacht. Ich bin jetzt, dadurch, dass ich im Gold long bin, bin ich im Silber aktuell short. Ganz einfach deswegen, weil ich glaube, dass Silber, wenn es dann wirklich nochmal zu einem Sell-off in den Edelmetallen kommt, einfach die größere Chance hat, noch weiter nach unten zu gehen.
Ja, kommen wir zum Wetter. Die Weltwetterorganisation sieht der Hinweis auf ein starkes El Niño-Ereignis. Die hohen Meerestemperaturen im Pazifik kündigen das Wetterphänomen an. Es könnte stärker ausfallen. Warum und wie funktioniert dieses El Niño und warum 2026 das anders ist?
Also ich glaube, es ist eine Kombination dessen, dass wir generell schon eine Klimaerwärmung gesehen haben die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, das ist ja Fakt, wurscht, welche Position man jetzt vertritt, ob man aus welchen Gründen man diese Position vertritt. Aber Fakt ist, es wird wärmer auf der Welt. Und wir haben in der Tat das erste Mal wieder seit circa 4 Jahrzehnten eine Situation, wo möglicherweise die Oberflächenwassertemperatur im Pazifik um mehr als 3% ansteigen könnte. Das hat die NOAA eben mitgeteilt. Wir haben jetzt mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von über 82%, dass wir diesen El Niño bekommen. Und wenn wir über die 3% gehen, dann ist es ein sogenannter Super El Niño. Also das ist jetzt kein Begriff, den ich geschaffen habe, sondern das ist ein Terminus technicus, der von Wetterexperten gerne verwendet wird. Das hat es in der Vergangenheit erst 4-mal gegeben. Nachweislich, das letzte Mal war 2015, 2016, dann haben wir es, glaube ich, 97, 98 und in den 80er Jahren gehabt. Und wenn das passiert, dann kommt es zu Auswirkungen weltweit, besonders in Südamerika, in Asien, kommt es zu Wetterveränderungen, zu klimatischen Veränderungen, die natürlich dann die Ernten beeinflussen und das dann natürlich in keinem positiven Sinne. Weil wenn normalerweise ist ein El Niño ein durchaus positives Ereignis, es kann ein durchaus positives Ereignis sein, aber wenn es eben zu stark wird, dann geht es halt in die andere Richtung leider.
Also Mr. El Niño bringt ja nur Trockenheit oder könnte, na gut, es könnte auch eine Mrs. El Niño sein, bringt es auch Regen und welche Agrarstoffe sind eigentlich die klassischen El Niño-Kandidaten?
Also die klassischen El Niño-Kandidaten sind eigentlich die Getreidesorten wie Weizen und Mais und dann in weiterer Folge natürlich die Soft Commodities und da allen voran der Zucker, der Kakao und der Kaffee. Also die sind ganz stark davon betroffen. Vor allem deswegen, weil es in Südamerika eben zu großen Überschwemmungen kommen kann. In Asien kann es zu großen Trockenheiten kommen. Ich glaube, wir sehen das auch schon. Also wer aufmerksam die Presse verfolgt, hat wahrscheinlich festgestellt, dass wir in Indien zum Beispiel schon eine extreme Hitzewelle von über 50 Grad Celsius teilweise hatten in manchen Bereichen des Landes.
50 Grad.
Ja.
Ja, warm ist bei euch?
Wir sind nahe dran.
Ja gut, bei euch ist sowieso Wüste. Okay, dieser El Niño sitzt ja im Pazifik, hat aber offenbar auch eine Fernbedienung für den Atlantik. Hat das irgendwas mit der Hurricane-Saison zu tun?
Normalerweise schränkt es die Hurricane-Saison etwas ein. Das heißt, das macht die Aktivität der Hurricanes im Atlantik etwas, also verkürzt sie etwas niedriger. Aber das Problem ist mit der Blaupause des Super El Niños, keiner weiß, wie die Auswirkungen wirklich sind. Ich habe mal geschaut, die NOAA rechnet aktuell mit 3 starken Hurricanes in der nächsten Saison. Also das ist Kategorie 3+, 5 ist die höchste Kategorie. Und da sind wir ungefähr in den Bereichen, wo wir auch vorletztes Jahr waren. Und insofern ist das wieder eine Konstellation, wo alles offen bleibt. Ich glaube, die Krux an der aktuellen Situation ist, dass die Klimaveränderungen eigentlich jetzt so nicht mehr von den Experten vorausgesagt werden können, weil es keine Blaupause gibt. Es gibt jetzt nicht irgendwas, wo du zurückgreifen könntest, 100 Jahre und sagen könntest, das war vor 100 Jahren mal so und deswegen wird das wieder so. Und das tun wir ja als Rohstoffhändler gern. Wir schauen ja gerne in die Vergangenheit und suchen uns ja eigentlich Ereignisse raus, die schon mal stattgefunden haben, um dann zu sagen, okay, so könnte es dieses Mal wieder sein. Und ich glaube, das ist beim Wetter, ist das ganz, ganz schwierig.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber diese Hurricane-Saison, welche Rohstoffe würde das jetzt betreffen?
Oh ja, also in erster Linie das Henry Hub Erdgas, also das amerikanische Erdgas, weil wenn ein Hurricane Landfall, so nennt der Experte das, also wenn der auf Land trifft und möglicherweise durch den Golf von Mexiko, jetzt Golf von Amerika geht, dort wird ungefähr 20-25% des amerikanischen Erdgas produziert. Und wenn da ein signifikanter Hurricane durchgeht, dann kommt es eben zu Verwerfungen in der Lieferkette. Also es kommt zu Problemen auf Seiten des Angebots. Logischerweise, die Nachfrage bleibt ja gleich. Und das führt dann zu steigenden Preisen. Das ist der eine Rohstoff, der massiv darunter leiden könnte oder profitieren könnte, je nachdem, wie man es sieht. Das zweite ist der Orangensaft. Also der Orangenanbau in Florida ist eines der größten Anbaugebiete weltweit. Und da führen Hurricanes regelmäßig eigentlich dazu, dass die Ernte negativ beeinflusst wird. Der dritte Rohstoff, der unmittelbar betroffen sein könnte, ist eigentlich die Baumwolle, die auch im Süden der USA angebaut wird. Manchmal kann es dazu kommen, dass im Auslauf eines Hurricanes genau über dieses Gebiet drüber gehen.
Du bist ja der Advisor sozusagen des DCX-Index und heißt ja quasi Dynamic Commodity Index. Was macht diesen Index in solchen Phasen eigentlich wirklich dynamisch? Die Storyline Rohstoffe, Charttechnik, Saisonalität. Und jetzt hast du ja dann die ganze Zeit berichtet, wie Ernten vernichtet werden könnten oder am Ende ein Zusammenspiel aus allem.
Ich glaube, was den DCX tatsächlich ausmacht, ist die Tatsache, dass wir Long und Short handeln können. Ich glaube, viele Produkte können das nicht. Wenn du heute einen ETF kaufst, dann hast du ein vorgefertigtes, passives Instrument, das ab und zu mal neu gewichtet wird, und das tun wir nicht. Also wir können wirklich jeden Tag neu entscheiden, wie wir unsere Positionierung darstellen in diesem Index. Wir können relativ schnell reagieren oder sehr schnell reagieren auf Tagesbasis. Und ich glaube, das ist das, was den Index eigentlich ausmacht und warum ich glaube, dass das auch wirklich einen Mehrwert hat. Natürlich analysieren wir viel. Natürlich haben wir ein ausgiebiges Research. Das hast du ja schon erwähnt. Also wir arbeiten mit einem Vier-Säulen-Prinzip. Das ist einerseits die Storyline, die eigentlich immer so 3 bis 6 Monate im Vorhinein festgelegt wird, so wie wir jetzt eben die Themen Hurricane, die Themen El Niño haben, aber auch natürlich die Krise im Nahen Osten. Wir schauen uns immer die Saisonalität in den Instrumenten an oder in den Rohstoffen an. Wir schauen uns immer die COT-Daten, die Commitment of Traders-Daten an. Und zum Schluss schauen wir natürlich auch auf die Technik, wobei da gibt es kein Overengineering. Also ich arbeite jetzt nicht mit irgendwelchen großen, Indikatoren, die eigentlich nur die Vergangenheit betrachten. Für mich sind die Dinge, die aktuell passieren, eigentlich wichtig. Und wie gesagt, ich glaube, das macht den Index eigentlich aus, dass wir eben so aktiv handeln können.
Vielen Dank. Dir alles Gute in Dubai. Staycation sozusagen in Dubai. Danke dir.
Dankeschön, Peter. Vielen Dank für die Einladung.
Mehr im Blog bei Fontobel, der Fon-Kanal.
Börsenradio Network AG.